Jesu Kreuzigung und Tod fiel auf das Passafest. Und diesem Fest schloss sich ja das einwöchige Fest der ungesäuerten Brote an. Manchmal wird auch das ganze Fest, also Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, insgesamt als Festwoche des Passa bezeichnet. Das können wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium nachlesen. Passa ist immer am 15. Nisan, das war damals der erste Monat des jüdischen Jahres. Heute ist es übrigens der siebte Monat im jüdischen Kalender. Also das Neujahr wird heute im Herbst und nicht mehr im Frühling gefeiert. Und der Wochentag dieses Passafestes wechselt ständig. Als Jesus starb, da gab es eine ganz besondere Situation, denn der Sabbat folgte unmittelbar auf das Passafest. Und wenn man das jetzt so ein bisschen rekonstruiert und zurückrechnet, dann gibt es zwei Jahre, wo das sehr perfekt passt, nämlich das Jahr 30 nach Christus und das Jahr 33 nach Christus. Wahrscheinlich ist das Jahr 30 das Richtigere. Das Passafest fiel auf einen Freitag, so wie es im Evangelium berichtet wird. Und es begann aber donnerstags abends, das ist auch heute noch so, der Schabbat wird am Abend des Tages vorher eingeleitet. Es begann mit dem Sederabend oder dem Essen des Passalammes, wo Jesus seine Jünger nochmal mitgenommen hat und mit ihnen dieses Mahl gefeiert hat. Und dann schloss sich nahtlos der Sabbat an, also unser heutiger Samstag als letzter Wochentag. Dass der Tod von Jesus und seine Auferstehung so direkt mit dem Passafest verbunden war und auch gleichzeitig mit dem Beginn der neuen Woche, das kann man eigentlich nur als göttliche Terminplanung bezeichnen. Das ist genial. Das Grab ist leer. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Darum soll es heute gehen. Aber zunächst zu diesem Passafest, zu diesem Lamm. Jesus stirbt an Passa, wie Johannes der Täufer sagt, als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. So wie damals, das war ja damals schon ungefähr 1500 Jahre her, als Israel in Ägypten das Passalamm schlachten sollte. Und das Blut, was sie dann an die Türpfosten strichen, das sollte sie vor dem Gerichtsengel Gottes schützen, kurz vor der Befreiung aus Ägypten. Das Blut des Passalammes schützte damals alle, die das Blut, so wie Gott es vorgesehen hatte, an die Türpfosten strichen. Und jetzt schützt das Blut Jesu alle, die so wie Gott es vorgesehen hat, an Jesus, das Lamm Gottes, glauben. Warum feiern wir nun Jesu Auferstehung an Ostern und nicht am jüdischen Passafest, habe ich mich gefragt. Unser Osterfest, besser müsste man eigentlich sagen, unser Auferstehungsfest, wird anders als Passa immer am Sonntag gefeiert. Der Grund ist ganz einfach. Jesus ist am ersten Tag der Woche, also sonntags, auferstanden. Und das passt gut, denn mit Jesus bricht eine neue Zeit Gottes mit den Menschen an. Neue Woche, neue Zeit. Und deshalb hat man in der Christenheit mehr Wert auf diesen Tag als auf die alte Passa-Regel gelegt. Jetzt brauchte man aber eine neue Festlegung, den Osterzeitpunkt. Wann sollte man Ostern feiern? Das hat man endgültig erst 325 auf dem Konzil von Nicäa festgelegt. Ja, und zwar deswegen, weil es keinen Stress geben sollte, jedes Mal zu berechnen, wann sollen wir jetzt eigentlich der Auferstehung Jesu gedenken. Das Auferstehungsfest sollte etwa im gleichen Zeitraum wie das Passafest liegen, im Frühling. Weiß jemand, wann Frühlingsanfang ist? Ja, 21. März, genauso um den 21. März. Es schwankt ein bisschen aus astronomischen Gründen. Aber wichtig ist, dass ab diesem Tag die Tage länger werden als die Nächte. Und Ostern ist nun immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Also das müsst ihr euch merken. Frühlingsanfang, 21. März, und der nächste Vollmond nach diesem Termin ist wichtig und danach der nächste Sonntag. Dann ist immer Ostern. So hat man das festgelegt. Und deswegen ist Ostern nicht immer am selben Tag im Monat, sondern immer an einem bestimmten Sonntag im Monat. Weil gestern erst Vollmond war und der 21. März noch nicht so lange her, haben wir 2018 einen ziemlich frühen Ostertermin im ersten Drittel der möglichen Zeitspanne. Das mal nur so nebenbei. Jetzt denkt man natürlich, okay, wir fragen uns vielleicht auch, was haben Ostereier mit Ostern zu tun? Und ich frage mich, was hat der Mond mit Ostern zu tun? Der Ostervollmond ist ja nur kalendermäßig mit der Auferstehung verknüpft. Aber wir lesen schon im Schöpfungsbericht, dass Gott die Gestirne geschaffen hat, um Zeichen, Zeiten und Jahre zu bestimmen. Das ist interessant. Und jetzt gibt es einen wichtigsten Zeitpunkt in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und ich finde es irgendwie schön, dass der Mond heute da eine Rolle spielt, denn der Mond ist ja eigentlich eine riesige Steinkugel am Himmel. Und sie erinnert mich an den runden Stein, an den Rollstein, der vor dem Grab Jesu lag oder gerollt war. Interessant ist auch die Beobachtung, dass nach Ostern der Mond immer abnimmt. Also wird dieser Stein quasi weggerollt. Wir erleben das jeden Monat, wie dieser Stein wegrollt. Also achtet mal drauf. Man müsste jetzt eigentlich mit Zeitraffer mal so die Mondphasen durchspielen. Dann sieht man, wie jeden Monat der Stein wegrollt. Gut, er kommt auch wieder. Ja, aber ich finde das eigentlich eine schöne Symbolik, dass wir das sehen können. Und es erinnert uns auch an unsere Unfähigkeit, Gottes Dimension zu erfassen. Denn wer würde behaupten, dass er das Ereignis der Auferstehung versteht? Es ist ein unfassbares Ereignis. Und es ist interessant, wir sehen den Mond und sind nicht in der Lage, uns ihn dreidimensional vorzustellen als Kugel. Wir wissen das. Aber unsere Augen sind nur bis zu einer bestimmten Entfernung in der Lage, 3D zu sehen. Wenn es weiter weg ist, zum Beispiel die Wolken oder die Sterne oder der Mond, dann können wir nicht mehr erkennen, ob der eine Stern näher ist und der andere weiter weg. Und das können wir auch eigentlich nicht beim Mond. Und das erinnert uns an unsere Beschränkung, die Dimensionen, die Gott selber einnimmt, zu erfassen. Und wir haben es mit so einem Dimensionssprung zu tun bei der Auferstehung. Der Stein rollt vom Grab und wir feiern Jesu Auferstehung genau dann, wenn die Tage länger werden und mehr Licht als Dunkelheit herrscht. Auch das passt, wie ich finde, bestens. Jesus hat die dunkle Seite in meinem Leben, nämlich die Schuld, ausgeleuchtet. Nichts bleibt vor seinem Licht verborgen. Schuld ist ja wie Dunkelheit der Seele. Und damit diese Schuld nicht nur entdeckt, sondern auch beseitigt wird, ist Jesus am Kreuz für mich gestorben. Er hat das auf sich genommen, was eigentlich ich verdient hätte. Wenn Schuld aufgedeckt und durch Jesus vergeben ist, dann ist sie wirklich weg und dann ist die dunkelste aller Mächte, der dunkelsten aller Mächte ist die Grundlage genommen. Es kommt eigentlich dann schlimm für den Tod. Dem Tod geht es ans Leben, das erfahren wir in den Geschichten vom ersten Ostermorgen. Dass dem Tod die Macht genommen wird, das konnten damals die Frauen, die früh morgens zum Grab gingen, noch nicht denken. Wir sehen hier nochmal so einen runden Stein, der genau vor diesem Grab liegen sollte. Und die Frauen dachten, wer rollt uns den weg? Er sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein Vollmond. Nicht mal die Jünger hatten erwartet, dass sich an der traurigen Lage noch was ändert. Mit Jesus war es wohl vorbei. Die Jünger gehen erstmal nirgendwo hin. Ihr großes Passafest war eigentlich zur Trauerfeier geworden und sie schließen sich sogar ein und blasen Trübsal. Ja, Jesus konnte von den Toten auferwecken, das haben sie sogar miterlebt, aber was, wenn er selber tot ist? Enttäuschend war das. Ausgerechnet die, denen er die ganze Zeit die Stirn geboten hatte, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Römer haben ihn am Kreuz erledigt. Und die letzte Chance, was zu ändern, das hat Jesus am Kreuz verpasst. Wir haben das an Karfreitag in der Predigt gehört, was die Leute gedacht haben und wie sie gespottet haben, dass Jesus nicht vom Kreuz gestiegen ist, als er bis zur Unerträglichkeit provoziert wurde. Das war auch für die Jünger unerträglich. Sie haben gespottet, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selber und steig runter. Und er ist nicht runtergestiegen. Die Jünger haben aufgegeben. Und was ist mit den Frauen? Die Frauen haben sich immerhin in Bewegung gesetzt. Sie waren mit der Bestattung nicht zufrieden, die da so hektisch am Freitagabend noch stattfand. Und es zieht sie hin zu Jesus, als er tot ist. Sie wollen das ordentlich machen. Der frühestmögliche Zeitpunkt war auch wieder wegen dem Sabbat der nächste Tag, der Morgen nach dem Sabbat. Es wird der erste Ostersonntag der Geschichte. Wir lesen in Lukas 24, aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereit hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Alles ist ein Riesenschock. Sie erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die Männer zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Tatsächlich, das hat er mal gesagt. Damals, ist schon länger her. An was sollen sich die Frauen erinnern? Genau daran. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Das war damals, als Petrus gecheckt hat, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus etwas von Auferstehen am dritten Tage. Hat er das wirklich so gemeint? Nicht irgendwie im übertragenen Sinn? Das ist ja heute sehr beliebt. Auferstehung im übertragenen Sinn. Man sagt, Jesus ist in uns auferstanden. Vielleicht so nach dem Motto, indem wir so seine Anliegen weiter verbreiten. Oder was ich mal gehört habe, Jesus ist aufgestanden gegen den Tod, sozusagen als Protest gegen Gewalt. So habe ich es mal von Theologen gehört. Viele können ja heute noch weniger an die Auferstehung glauben als die Jünger damals, unmittelbar nach der Kreuzigung. Auferstehung spricht eigentlich gegen jede Erfahrung und es übersteigt jede Vorstellungskraft. Aber genau dann, wenn wir nichts mehr im Leben begreifen, dann ist es wichtig, sich an das zu erinnern, was Gott gesagt hat. Dann ist es wichtig, sich an das zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Das gibt Halt und das gibt neuen Mut. Es war an dieser Stelle, woran sich die Frauen erinnern sollten in Galiläa, heute heißt der Ort Banyas, das ist einer der Jordanquellen. Lukas berichtet in Kapitel 9, Vers 20, an was sich die Frauen genau erinnern sollten. Damals in Caesarea Philippi, ganz im Norden Israels. Jesus aber sprach zu den Jüngern, und die Frauen, die jetzt am leeren Grab stehen, waren damals tatsächlich auch dabei. Jesus sprach: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach: Du bist Christus, der Sohn Gottes. Er aber bedrohte sie und gebot ihnen, dass sie das niemandem sagen sollten, und sprach: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten, und jetzt kommt's, und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und das haben die damals nicht so ganz verstanden, nicht so wirklich einordnen können. Was meint er damit, auferstehen? Tatsächlich, jetzt fällt den Frauen diese Geschichte wieder ein. Und wir lesen weiter in unserem Text in Lukas 24, und sie, die Frauen, gedachten, erinnerten sich an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Das Wichtigste an der Nachricht ist eindeutig: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Es gibt keine Leiche mehr. Die Salbe ist überflüssig. Stattdessen sollen sie evangelisieren. Stattdessen sollen die Frauen die beste Botschaft der Welt verkünden. Zuerst mal nur den Jüngern. Und mit denen will sich Jesus in Galiläa treffen. Das sollen sie auch sagen. Völlig verrückte Situation. Das Grab ist leer. Engel behaupten, Jesus ist auferstanden, nicht zu fassen. Und sie kriegen einen Auftrag, das weiterzugeben. Und ich kann mir das gut vorstellen, mit so einer Mischung aus Freude und Entsetzen gehen sie zurück zu den Jüngern in die Stadt. Und die Jünger sind natürlich typisch Mann, erstmal skeptisch. Bleiben bis auf Petrus und Johannes völlig ungläubig sitzen und sie nehmen die Frauen nicht wirklich für voll. Sie können es nicht glauben. Nur Petrus und Johannes machen sich auf die Socken und schauen nach. Stimmt, das Grab ist leer. Und dann zeigt sich Jesus zum ersten Mal Maria von Magdala. Dann auch noch Petrus und schließlich, wir haben es in der Geschichte mit den Kindern gehört, auch den Emmaus-Jüngern. Aber die Jünger verlassen sich lieber auf ihren Verstand und nicht von ganzem Herzen auf ihren Herrn und dessen erste Auferstehungszeugen. Was für ein Frust muss das gewesen sein für Maria von Magdala, die anderen Frauen und für Petrus. Ihr Evangelium kommt nicht an bei den eigenen Leuten. Und endlich am Abend ändert Jesus seinen ursprünglichen Plan, wohl aus Barmherzigkeit, und tritt plötzlich bei verschlossenen Türen mitten unter sie, mitten unter die Jünger. Und da platzt bei denen erst so richtig der Knoten. Wir müssten eigentlich Ostern, Auferstehung, erst abends feiern, weil da haben sie es erst geblickt. Ja. Sie haben echt zu lang gebraucht. Aber jetzt ist auch ihnen klar, Jesus, ihr Herr, der Messias, der Retter der Welt, er lebt. Und wie? Und er lebt bis heute. Und er lebt in Ewigkeit. Die ganze Geschichte zeigt eigentlich zwei Dinge. Auferstehung ist erstens nicht normal und zweitens ist sie mit Sicherheit nicht erfunden. Sie ist so unglaublich glaubhaft, gerade weil die Jünger mehrere Anläufe gebraucht haben, um diese unfassbare Wahrheit zu fassen. Es war auch damals nicht normal, damit zu rechnen, dass Menschen von den Toten auferstehen. Es ist eine absolut unfassbare Angelegenheit, die nur beim Schöpfer selbst möglich ist. Wenn dein Glaube tot ist, wie bei den Jüngern, oder du einfach von Zweifeln gequält bist, dann bitte den Auferstandenen, dass er dein Herz besucht. Jesus ist für immer lebendig und endgültig nie mehr bei den Toten zu finden. Das Grab war nicht leer, weil die Leiche geklaut wurde, sondern weil Jesus den Tod besiegt hat und ihm seine finstere Macht wirklich genommen hat. Das Grab war leer und das Grab bleibt leer. Jedem, der den Zeugen von damals vertraut und an Jesus glaubt, dem wird die Unsterblichkeit geschenkt, die Jesus hat. Darum, so schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und mit dem Sieg Jesu über den Tod geht am Ostermorgen die Sonne für immer auf. Vielleicht ist es ein bisschen wie heute, sie ist wirklich aufgegangen, auch wenn wir sie gerade nicht sehen. Mit dem neuen Tag beginnt das neue Leben mit Jesus. Freut euch drauf. Und jetzt singt die Jugend ein Lied, was die ganze Karfreitags- und Ostergeschichte nochmal wunderbar zusammenfasst. Once again. Ihr singt es auf